Wir Christen sollten das Größte und Mächtigste hier sein in dieser Welt. Keine Armee sollte so mächtig sein wie die Christenheit. Wir haben den besten Feldherrn, Jesus Christus, der Allmächtige, der zur Rechten der Kraft sitzt. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Da sollte keine Religion sein, kein Volk, das ihr Werk so treiben kann, wie das Christentum. Sollte nichts sein, was so läuft, wie das Evangelium. Als der erste Mann auf den Mond seinen Fuß setzte, binnen 24 Stunden wusste die ganze Welt davon. Es sind jetzt fast 2000 Jahre oder 2006, dass der Sohn Gottes seinen Fuß hier auf unsere Welt setzte. Und es gibt Millionen, die noch nicht wissen und das gehört haben. Ich habe jetzt vergessen, ich habe es in der Schweiz erwähnt vor einiger Zeit. Ich glaube, es war John F. Kennedy, als der erschossen wurde. Binnen einer Stunde wusste die ganze Welt davon. Binnen einer Stunde. Aber dass unser Siegesheld gestorben ist am Kreuz auf Golgatha, wissen so wenige davon. Ich erzählte auf dieser Reise von einer Iranerin, die wegen ihr krankes Kind zu Allah betete, dass Allah doch das Leben des Kindes retten wolle. Und dann sagte Gott zu ihr, bete nicht zu Allah, sondern zu Jesus. Sie war erschrocken. Sie hatte den Namen noch nie gehört. Aber sie betete zu Jesus und das Kind wurde gesund. Aber wer war dieser Jesus? Und dann hat sie ein Wörterbuch gekauft. Und hat dort nachgeschlagen, was bedeutet Jesus? Und dann hat sie vom Wörterbuch sozusagen geistlich gelebt. Er ist der Retter. Ja, was ist der Retter? Rettet von Sünden. Ja, was ist Sünde? Und so hat sie ein Wort nach dem anderen nachgeschlagen. Und das hat sie geistlich am Leben gehalten, bis sie schlussendlich eine Bibel bekam und Gemeinschaft hatte mit Christen. Es war aber eine lange Zeit. Und so gibt es viele in der Welt, auch sogar in Europa, die nicht viel wissen oder gar nichts wissen vom Kreuz und die Kraft des Kreuzes Jesu Christi. Wenn wir Christen, wir Gotteskinder, nur einen Menschen gewinnen würden in einem ganzen Jahr, wie viele Christen gäbe es nicht in ein paar Jahren Zeit? Es ist traurig, herzzerbrechend, wenn man sieht, welch eine Blockade es ist unter den Christen. und warum es dem Teufel gelingt, dass es so ist. Oft sind wir nicht damit beschäftigt, das Evangelium zu treiben, sondern uns gegenseitig zu zerreißen, zu beißen und zu vernichten, gegenseitig zu töten. Nun, heute Nachmittag ist es mein Gebet, dass wir uns gegenseitig helfen in unserem christlichen Leben. Wir sollten stark sein in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Die Bibel sagt, seid männlich, seid stark. Aber wenn man herumschaut und sieht, ist man sehr oft erschrocken, wie schwach und ohnmächtig wir als Christen sind. Und welch ein schwaches Zeugnis wir haben in dieser Welt. Aber der Herr sagt, seid stark. Wir sollen männlich sein. Und wie viele Christen gibt es nicht, die schwach sind, ohne Rückgrat, die sehr wenig vom Männlichen in unserem Leben haben. Werden von Wind hin und her getrieben, können nicht stehen und bestehen. Welche in Südafrika, würde ich jetzt sagen, sind laute geistliche Waschlappen. Verzeiht doch. Aber wir in Südafrika verstehen das. Die Bibel sagt uns und befiehlt uns, stark zu sein, männlich, sodass der Name Jesu Christi durch uns verherrlicht wird. Jesus ist der Siegesheld. Und wenn er in uns macht, sollte er auch aus uns Glaubenshelden machen, dass unser Leben etwas bedeutet für ihn und sein Reich. Und er sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich bin das Licht der Welt. Und dann sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Wir reden sehr oft von der großen Finsternis, von der Dunkelheit in dieser unserer Zeit. Aber warum ist es dunkel? Warum sollen wir die Dunkelheit beschimpfen, weil sie übernommen hat? Oder könnte der Fehler vielleicht beim Licht liegen, dass das Licht nicht scheint, wie es solle? Nun möchte ich über einige einfache, alltägliche Sachen reden. Wir haben nicht immer das Vorrecht, zusammen zu sein, dass eine dem anderen helfen kann, dass wir täglich zusammen sind. Wir sehen uns selten. Und darum möchte ich durch die Gnade Gottes versuchen, einige einfache Punkte klarzumachen, was zum göttlichen Leben und zum Siegesleben und zum Überwinderleben dient. Ein Prediger sagte mal, eine Kette ist nicht stärker als das schwächste Glied. Ich mag da gar nicht dran denken. Wenn das die Wahrheit ist, dann ist die Gemeinde Jesu sehr, sehr schwach. Aber das deckt schon einige Wahrheit in dem. Als Ganzes, als Gemeinde. Und darum sollen wir alles dran setzen, dass wir uns gegenseitig zum Segen sind, auch den Schwachen helfen. Und auch der Schwache sollte stark sein. Aber leider im Praktischen erleben wir das nicht sehr oft. Unser Text finden wir im Psalm 42. Natürlich werden wir über viele Texte reden in der Bibel. Aber wir beginnen mit Psalm 42. Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Im 12. Vers haben wir das gleiche Wort. Bei der Fortsetzung in Psalm 43, im 5. Vers, haben wir wiederum genau dasselbe, das gleiche Wort. Und dann im 4. Psalm, Psalm 4, Vers 5 und 9. Zürnet ihr, so sündiget nicht. Redet mit eurem Herzen auf eurem Lage und harret. Also der zweite Teil. Redet mit eurem Herzen auf eurem Lage und harret. Vers 9. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Soweit. Lasst uns noch einmal beten. Schenk uns, Herr Jesus, erleuchtete Augen, Ohren, die geöffnet sind, und Sinne, die begreifen können und verstehen, worum es geht. Lass dieses eine gesegnete Zeit und Stunde sein, wo wir geistlich erquickt gestärkt werden, um den guten Kampf zu kämpfen bis ans Ende, sodass dein Evangelium bekannt werde in alle Welt und dass es beginne dort, wo wir uns befinden. Sei du nun in unsere Mitte, in deiner Auferstehungskraft. Und greife du durch dein heilig Wort ein in unserem Leben zu deiner Ehre. Amen. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Mit wem spricht der Psalmist? Mit seinen Mitmenschen. Mit seinem Nachbarn, mit seiner Frau oder Mann. Nein, er redet mit sich selber. Er redet mit sich selber. Er sagt sich selber die Wahrheit. Er hat keinen Menschen vor sich, den er etwas vorpredigt, sondern er predigt sich selbst etwas vor. Er redet mit sich selber die Wahrheit. Er sagt seine Seele, worum es geht, was seine Seele, sein eigen Herz tun soll. Und im vierten Psalm das Gleiche. Er sagt, redet mit euren Herzen. Wenn ihr auf eurem Lager liegt und schlafen wollt und harret, dann schläfst du im Frieden. Einige können nicht in Frieden schlafen, haben schlaflose Nächte. Vielleicht könnte ihnen dieses eine Hilfe sein, dass sie gehorchen und das tun, was Gottes Wort ihnen sagt und befiehlt, auf ihrem Lager mit ihrem Herzen reden. Sag deinem Herzen, worum es geht. Rede mit deiner Seele ernstlich. Stell die Wahrheit vor dein eigen Herz und deine eigene Seele. Es ist von größter Wichtigkeit, dass vor dem wir zu einem anderen Menschen reden, dass wir zu uns selbst geredet haben. Es ist ja das Größte, dass Gott zu uns redet. Wenn wir wollen, dass wir anderen das Heil verkündigen, das Evangelium und die Wahrheit, und dass Gott durch uns zu anderen redet, muss als erstes er zu uns geredet haben. Und wenn ein Gottesmann, ein Gesandter, den Menschen das Evangelium verkündigen will, muss er beten, rede zu mir, Herr, sodass ich zu anderen reden kann. Jesus sagt seinen Jüngern, lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Es ist von größter Wichtigkeit, dass wir mit uns selber reden, dass wir mit uns selber ins Gericht gehen, dass wir uns selber lehren, dass wir uns selber ermahnen. Das vergessen wir so leicht und sind mit anderen beschäftigt. Es war eine Großmutter in der US, Amerika, die wollte so gerne ihre Enkelkinder besuchen. Nun, die Vereinigten Staaten sind groß. Kann man stundenlang fliegen, fast tagelang fahren. Und ihre Enkelkinder waren sehr weit weg. Sie hatte die sehr lieb. Aber unglücklicherweise war sie wie einige Menschen, die sich fürchten, um im Flugzeug zu sitzen und zu fliegen. Ich habe einen Freund, den habe ich schon so gebettelt, komm, besuch mich doch. Aber der hat Angst vor dem Flugzeug. Alles Reden hilft ihm nicht. Sagt, es gibt nicht so viele Esel da oben wie hier unten. Es gibt nicht so viele Fußgänger da oben wie hier. Es geschehen Unglücke dort. Aber hier auf Erden geschehen viel mehr. In den Autos. Aber der Mensch steigt ins Auto. Aber ins Flugzeug will er nicht. Haben Angst davor. Eine alte Frau saß im Flugzeug. Da wurde gesagt, oh, Leide ist etwas mit einem Motor des Flugzeuges schiefgegangen. Und nach einiger Zeit mit dem zweiten Motor Und zuletzt mit dem dritten sagte Pilot, wir fliegen jetzt nur noch mit einer Maschine. Ach, sagte dies alte Mütterchen, wenn nun die auch eingibt und was verkehrt geht, dann bleiben wir immer hier oben. Die hatte wohl keine Angst vor einem Abstoß. Aber solche Menschen gibt es. Und diese Großmutter eines Tages entschied sich so, stopp jetzt. Und dann begann sie sich selbst zu belehren und sagte zu sich selbst, es ist sicherer dort oben als hier unten. Es ist viel sicherer im Flugzeug als im Auto. Da begann sie mit sich selbst zu reden und sich selbst zu überzeugen. Und dann sagte sie sich, und wenn das Flugzeug abstürzt, dann erwache ich im Himmel. Das ist der beste Ort. Und dann ging sie hin, kaufte einen Flugschein und flog zu den Enkelkindern und hatte eine gesegnete Zeit mit den Kindern. Die wäre ihr verloren gegangen, hätte sie nicht mit ihrer eigenen Seele gesprochen und die ermahnt und die gelehrt. Wir finden dies sehr oft in der Bibel. Nicht, dass eine Großmutter vom Flugzeug redet, aber geistlich. Der König David befand sich eines Tages in einer unmöglichen Situation. Sehr schwer. Er war geflohen vor seinem Erzfeind. Und das war der Vater von seinem besten Freund. Der trachtete nach seinem Leben. Das war kein Heide. Kein Grieche, kein Goliath, sondern der König von seinem eigenen Volk. Der hasste ihn und trachtete nach seinem Leben, weil er mit Neid erfüllt war. Als die Frauen sangen, Saul hat Tausend überwunden, aber David 10.000. Da ging ihm das durchs Herz. Und er hasste den David und trachtete nach seinem Leben, weil da Neid und Eifersucht in seinem Leben war. Und weil es bei ihm nicht um die Sache Gottes ging, sondern um seine eigene faule Sache. Und er kein reines Herz hatte und nicht ein heiliger Geist, sondern ein böser Geist, der oft über ihn kam. Und so wurde eine vom Volke Israel, der größte Feind Davids, den Gott gesalbt hatte. Und diese musste fliehen und sich unter den Philistern verstecken und unter ihnen wohnen. Die Heiden, Goliaths Menschen. Dadurch wurde sein Leben gerettet. Aber das Volk Gottes ging gegen ihn. Und als er unter ihnen war, eines Tages kehrten einige Philister Stammeskönige der Philister gegen ihn. Sie vertrauten ihm nicht. Sie meinten, er sei ein Lügner und ein Betrüger. Und sagten, den wollen wir nicht unter uns haben. Den schließen wir aus. Wenn wir gegen Israel kämpfen und er ist mit uns im Kampf, den können wir nicht vertrauen. Der kehrt dann gegen uns. Und dann sagten sie zurück. Sie sprachen mit seinem Freund, den Stammeskönig, der König, der ihn beherbergt hatte, und sagte, gehe lieber zurück. Und dann wandte er sich zurück mit seinen Männern. Als er daheim ankam in Ziklag, fand er keinen Menschen. Die Amalekiter waren gekommen, die Feinde, und haben ihre ganzen Häuser verbrannt, wurden zu Asche. Keine Frau, kein Kind, kein Sohn oder Tochter war zu finden. Die waren alle weggeschleppt. Die Feinde haben sie alle gefangen genommen. Als David das sah, zerbrach sein Herz und er weinte den ganzen Tag. Und alle, die mit ihm waren, weinten, klagten. Und dann geschah das, was man nicht verstehen kann. Alle seine Männer, die sich zu ihm gestellt hatten, gingen gegen ihn und wollten ihn steinigen, wie den Mose. Sie wollten tatsächlich den David töten. Und beschuldigten ihn und sagt, es ist deinetwegen, dass wir in dieser Suppe belandet sind. Es ist deinetwegen, dass es uns so schlecht geht. Und wollten ihn steinigen. Da stand nun dieser Mann Gottes. Sein eigener König hatte ihn vertrieben. Sein eigenes Volk ausgespielt. Jetzt die fremden Freunde drehten und kehrten sich wieder ihn, vertrauten ihm nicht. Du bist ein Lügner. In dir ist keine Wahrheit. Und dann seine eigene Gemeinde. Sein eigenes Heer sagt, lasst uns ihn töten. Und was tat der David? Die Bibel sagt, er stärkte sich im Herrn. Er stärkte sich im Herrn. Er sagte nichts, alles hoffnungslos, alles vergebens. Ich kann jetzt aufgeben. Es ist keine Hoffnung, keine Zukunft. Und hätte den Rest seines Lebens ein Pessimist sein können, ein Negative, der nur das Negative sieht. Wir sind ja ein Pessimist. Das ist der einzige Mist, worauf nichts wächst. Und seine Schande, wenn man solche Menschen unter dem Volke Gottes findet. Die gehen herum mit langen Gesichtern, niedergeschlagen, entmutigt. Die sind nicht bereit für den Kampf, sondern müssen in die Klinik, um Schockbehandlung zu haben. Ihnen muss geholfen werden. Das stimmt nicht mehr alles. Nicht normal. sind krank. Kranke Menschen. Aber Gott sei Dank, dass der Mann nach dem Herzen Gottes nicht den Weg eingeschlagen hat, sondern als es am dunkelsten war, am trostlosesten, da stärkte er sich und sagt: Männer, macht euch auf, wir gehen in den Kampf, wir ziehen gegen den Feind. Und nicht eine Frau, nicht ein Kind, nicht ein Sohn ist umgekommen. Er, der das Lamm aus dem Rachen des Löwens errettet hat, er, der den Bären geschlagen hat und das Lamm gerettet, der hat auch in diesem Fall die Frauen und Kinder gerettet aus dem Rachen der Feinde und sie verjagt und erschlagen. Nur die, die auf die Kamele gegangen sind, die Jugendlichen, sind davongekommen. Die anderen hat er besiegt. Was können wir hieraus lehnen und hiervon lehnen? Der Psalmist sagt: Er weinte Tag und Nacht. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott? Er war umgeben von ungläubigen Menschen, von gottlosen Menschen, Menschen, die ihn spotteten, nur böse über ihn reden konnten und sagten: Wo ist nun dein Gott? Wo ist er? Und er sagt, er hat sein Herz bei sich selbst ausgeschüttet. Er sagt, auch ich wollte gerne hingehen mit dem Haufen und mit ihnen wallen zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken unter dem Haufen derer, die da feierten. Ich wollte auch eine sein unter denen, die feierten, Gott priesen, lobten. Aber er war allein. Er stand allein. Hatte keine Gläubigen um sich. War umgeben von gottlosen und weltlichen Menschen. So gibt es viele Christen, die sagen, ach, wenn ich doch nur mit anderen Gläubigen sein könnte, wenn ich auch im Tempel feiern könnte, Gott loben, Gott preisen. Aber ich befinde mich in einer Situation, wo ich umgeben werde, wo ich arbeite, von gottlosen, weltlichen, bösen Menschen. Aber mein Herz schreit nach Gott. Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir. Und in diese große Not, dass er Tag und Nacht weinte und keiner dort war, ihn zu trösten, raffte er sich auf und sprach zu sich selbst und sagt: Was betrübst du dich, meine Seele? Was betrübst du dich? Leider hatte ich keine Zeit, um den hebräischen Text nachzuschlagen, um dieses Wort zu prüfen. Was betrübst du dich, meine Seele? Was ist damit gemeint? In der englischen Bibel sagt er: Why are you so cast down? Warum bist du so niedergeschlagen? Warum liegst du am Boden? Warum hast du keine Kraft, keinen Mut? Warum sieht alles so hoffnungslos aus bei dir? Sagt meine Seele: Warum bist du so unruhig in mir? Kamen wohl auch Zweifel auf. Stimmt alles? Bin ich auf rechtem Weg? Bin ich wirklich von Gott verlassen? Stimmt es, was gesagt wird und geredet wird? Aber dann spricht er zu seiner Seele: dann lehrt er seine Seele, dann ermahnt er seine Seele und sagt, harre auf Gott. Das ist hoffen, warten, auf Gott gezielt sein, Gott erwarten, in seine Zeit wird er eingreifen. Denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Hilflos liegt am Boden. Hoffnungslos scheint die Situation zu sein. Aber dann ergreift er den Mut und redet zu seiner Seele. Redet mit seinem Herzen. Und er sagt, darum liege ich. Das ist David, sein Abendgebet. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Der König Saul will ihn töten, trachte nach seinem Leben. Er legt sich hin und schläft im tiefen Frieden. Denn er sagt, allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Vor dem er schlafen ging, hat er sich selbst ermahnt. Er hat gesagt, David, du bist in Gottes Hand. Der Hirte Israels, der schläft und schlummert nicht. Der wacht über dich. Trotzdem der Saul nach deinem Leben trachtet. Und David sagt, darum kann ich gut schlafen, wenn die anderen sich auch sorgen. Der Petrus war ja auch im Gefängnis, den nächsten Tag sollte er getötet werden. Und solch einen tiefen Schlaf kam über ihn, dass als der Engel ihn wecken wollte, er nicht ihm ins Ohr geflüstert hat, dass er nicht mit ihm geredet hat, sondern einen Schlag in seine Seite gegeben hat. Er hatte keine Schlafpillen, die brauchte er nicht. Den nächsten Tag sollte er sterben, geschlachtet werden, getötet werden, die Feinde über ihn triumphieren und schläft wie ein gesundes Kind. Ein Geheimnis. Geborgen in Gott. Der hat wohl auch zu sich selber geredet. Der hat wohl auch gesagt, Petrus, denkst du daran, was der Herr von dir gesagt hat? Dass er von deinem Tode geredet hat. Als du jung warst, hast du dich angezogen, wie du wolltest. Gekleidet, wie du wolltest. Aber wenn du alt bist, wird jemand anders deine Hand nehmen und dich führen. Da ein anderer dich kleiden, haben wir schon dieses erreicht in unserem Leben. Oder tun und lassen wir, was wir wollen. Und dann heißt es, dass hat Gott von seinem Tod geredet? Hat Jesus von seinem Tod geredet? Wenn es auch nicht unser leiblicher Tod ist, die Bibel sagt, wir sterben täglich. Täglich. Und der Petrus war dazu bereit. Was betrübst du dich, meine Seele? Warum bist du so unruhig in mir? Und wenn wir betrübt sind, keine Ruhe im Herzen haben, gleich ans Telefon, jetzt rede ich mit der Person und mit sowieso und teile ihm dies mit. Als erstes sollten wir auf die Knie gehen und es Gott mitteilen. Und wenn der Friede Gottes nicht regiert in unserem Herzen, dann sollten wir uns selbst ermahnen und sagen, was stimmt nicht in meinem Leben? Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft,
der behüte und bewahre eure Sinne in Christo Jesu.
Dass ich mir sage, Erlo, was ist nun geschehen? Was hast du falsch gemacht? Dass ich aufhöre, anderen etwas vorzupredigen, sondern mit mir selbst rede. Der Psalmist war nun im nördlichen Teil, nahm Jordan, weit von Jerusalem, in der Ferne, sozusagen im fremden Land. Das Volk Gottes ging hinauf zum Tempel anzubeten, zu loben, preisen, zu feiern. Und die Umstände waren so, dass er nicht mitziehen konnte. Aber wir haben keine Zeit, darüber zu reden. Im Leben geht es nicht immer, wie wir uns das vorstellen und geplant haben und gar nicht möchten. Sehr oft werden unsere Wege, unsere Gedanken durchquert. Dann müssen wir beten, nicht mein, dein Wille geschehe. Nicht mein, dein Wille geschehe. Und uns beugen und uns den Willen Gottes beugen. Und wenn wir das nicht tun, was ist die erste Reaktion? Wir wollen Selbstmord begehen. Menschen, die Selbstmord begehen, können sich nicht beugen. Und dem Willen Gottes nicht beugen, weil es anders geht, als was sie denken und meinen. Machen sie Schluss mit ihrem Leben und andere mit ihrem geistlichen Leben, weil es nicht so geht, wie sie das wollen, weil es nicht alles nach ihrer Pfeife tanzt, werfen sie das Christentum über Bord. Dann gehe ich in die Welt und töte mein geistliches Leben. Aber wir sollen dem Herrn, wir sollen nicht zu denen gezählt werden, wir sollen dem Herrn treu bleiben, den guten Kampf kämpfen, bis ans Ende. Bis ans Ende. Und wenn es nicht so geht, wie wir es uns wollen, dass wir uns dem Herrn beugen, und dann tat er, was wir hier finden. Was betrübst du dich, meine Seele? Und wie die alte Großmutter sich selbst was vorgepredigt hat, vor dem sie ins Flugzeug ging, so sollen wir uns selber lehren und belehren. Nicht aufgeben, sondern uns stärken in dem Herrn. Und wenn der Herr uns befiehlt, seid stark, sollen wir stark sein und nicht schwach. Wir sollen gehorsam sein. Eine kann ja sagen, ja, aber jetzt wirkst du dein eigenes Heil. Jesus tut es, du brauchst es nicht zu tun. Es gibt einige super Fromme und schieben den Herrn Jesus alles in die Schuhe. Gute und das Schlechte. Natürlich ist das Heil aus Gnaden. Aber die Bibel sagt, ja, nun weiß ich nicht auf Deutsch, schaffet ist das Wort. Ich habe an der englischen Übersetzung gedacht, work out. Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Denn es ist Gott, der das Wollen und das Vollbringen wirkt. Das geht Hand in Hand. Hand in Hand. Wir sollen zusammenwirken mit Gott. Wenn Gott redet, sollen wir gehorchen. Wenn er klopft an die Herzenstür, sollen wir öffnen. Und nicht, dass ich da sitze und sage, ja, wenn er anklopft, wenn er hereinkommen will, dann muss er die Tür öffnen. Nein, das sollen wir tun. Das sind zwei Seiten der Sache. Gott und unsere Seite. Und da sollen wir zusammenwirken mit Gott. Darum befiehlt der Herr uns, er sagt, waschet eure Hände. reinigt eure Herzen.
Aber wenn ich meine Hände beschmutze und sage, lieber Gott, wasche du meine Hände, dann sage ich, wofür habe ich dir Kraft gegeben, aufzustehen, ins Badezimmer zu gehen, deine Hände zu waschen? Das ist Gnade, wenn ich das kann. Also, im Geistlichen ist es genauso, wie wir es hier finden. Und uns ist nicht geholfen, wenn wir hoffnungslos am Boden liegen, verzweifeln und sagen, ja, da ist keine Hilfe. Im Neuen Testament in Kolosse 3, Vers 16 heißt es, lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen. In aller Weisheit lehret und vermahnet euch selbst. Lehret und vermahnet eure Kinder, nein. Eure Verwandten, nein. Euch selbst. Gestern haben wir gefragt, wie viel Zeit hast du für Gott? Heute möchte ich fragen, wie viel Zeit gebrauchst du, dich selbst zu lehren und zu ermahnen? Lehret und vermahnet euch selbst mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen, lieblichen Liedern, liebliche. Und singet dem Herrn in eurem Herzen. Das brauchen wir im gesunden, geistlichen Leben. Wenn wir dieses tun, sollten wir nicht geistlich krank sein und schwach sein, sondern stark. So sollten wir nicht so leicht umherirren, von allem Wind und Wetter hin und her getrieben werden. Wir sollen uns selbst lehren, dass wir unterscheiden können, dass wir klug werden. Und wenn unser Herz redet und unsere Seele unruhig ist, dann müssen wir das Wort Gottes nehmen und uns selbst belehren und sagen, meine Seele, mein Herz, nicht wie du das willst, nicht wie du das meinst, meine Seele, meine Gefühle. Nein, nicht so. Dieses ist, was Gott sagt. Und dass wir uns selbst ermahnen, dass wir Zeit nehmen und uns selbst lehren. Nimm die Psalmen, lass sie zu dir reden, gebrauche sie und predige deine Seele etwas vor. Und dein Herz, dein eigen Herz, und sagt, mein Herz, so geht es nicht. Du bist ein betrügliches Ding. Du willst Dinge verdecken und zudecken, verschönigen. Du willst heucheln, unwahr sein, auf keinen Fall. Und wenn du ein Ungelehrter bist, bist du ungelehrt, nicht weil du einen schlechten Lehrer hast. Das kann sein, aber aufs Erste, weil du dich nicht selber lehrst. Und du hast doch das Wort Gottes, da sind doch die Psalmen. Lies die, höre, was die sagen und sage das deinem Herz, sage das deine Seele, deine Gefühle, deine Schmerzen, deine Not, deine Trübsal, dein Alleinsein. Und du wirst stark werden. Mit lieblichen Liedern, mit Lobgesängen. Nimm das Gesangbuch. Lass die Lieder zu dir reden. Du kannst der Untergang sein deines eigenen geistlichen Lebens.
wenn du verkehrt eingestellt bist.
Denk an die 12 Kundschafte.
Nur 2 haben recht darauf reagiert.
Die 10, als sie die Riesen sahen, waren sie sich selbst bewusst, dass sie die Ameisen sind.
Welche Narren waren sie? Warum haben sie nicht mit Gott gerechnet?
Den Allmächtigen. Er hatte doch in der Vergangenheit sich so herrlich erwiesen, seine Verheißungen erfüllt. Wie wunderbar waren die Wunder Gottes? Wie haben sie den Befreier, Erlöser und Erretter erlebt? Wasser aus dem Fels? Und da sehen sie gottlose Riesen
und reagieren verkehrt darauf.
Sagen es hoffnungslos. Hoffnungslos. Wir werden es nie schaffen. Wir haben die Kraft nicht. Wir haben die Waffen nicht.
Anstatt, dass sie gesagt haben, unser Herz, warum bist du unruhig?
Unsere Seele, was ist mit dir los? Traue auf Gott. Vertraue ihm. Gedenke seine Verheißungen. Denke daran, wie er dich errettet hat. Denke daran, wie er einen Weg gebahnt hat durchs Rote Meer. Wie er die Feinde zu Schanden gemacht hat.
Nur 2 waren recht im Kopf und 10 war geistlich verrückt. Und die waren Werkzeuge des Satans und haben ein Großgeschrei angerichtet in ganz Israel,
dass Gott in seinem Zorn geschworen hat, ich erfülle meine Verheißungen nicht diesen Menschen. Ich schwöre jetzt, sie werden in das verheißene Land, das ich sie verheißen habe, werden sie nicht hineingehen. Sie haben sich selbst geschwächt.
Und haben sich nicht gestärkt im Herrn. Und dann haben sie das ganze Volk geschwächt.
Außer Josua und Kaleb. Die haben gesagt, durch Gott können wir das Land einnehmen. Wenn Gott mit uns ist, wird es uns gelingen. Aber die anderen, ein pessimistisches, hoffnungsloses Geschrei und sind gestorben wie die Fliegen in der Wüste. Solche Menschen kann Gott nicht gebrauchen.
Wir sollen Überwinde sein.
Wir sollen stark sein in dem Herrn. Wir sollen den guten Kampf kämpfen bis ans Ende. Ihm treu bleiben bis ans Ende.
Und wenn wir das Gegenteil sehen, dann sollen wir uns stärken geistlich. Dann sollen wir uns selbst etwas vorpredigen. Ich habe keine Zeit dazu. Schließlich hat der Psalmist gesagt, Herr, so fühlt meine Seele, so fühlt mein Herz.
Dies ist, was mein Herz mir sagt. Dies ist, was ich fühle. Erbarme dich meine.
Aber er hat sich selbst ermahnt zuerst.
Er hat sich selbst gelehrt.
Und darum sage ich, es ist gut, wenn wir uns selbst etwas vorpredigen.
Dass wir uns selbst lehren. Dass wir uns selbst ermahnen. Wir finden das auch in Römer 2, Vers 21. Nun lehrst du andere
und liest dich selber nicht?
Du predigst, man solle nicht stehlen, und du stehlst?
Das Heuchelei.
Und da wird dann gesagt, euretwegen wird der Name Gottes gelästert unter den Heiden.
Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen, und du brichst die Ehe?
Dir greuelt vor den Götzen, und du raubest Gott, was sein ist?
Es ist verkehrt, es ist gesetzwidrig,
es ist gegen den Befehl Gottes, anderen zu predigen, vor dem wir uns selbst was vorgepredigt haben.
Und dann macht Gott es uns ganz klar, du predigst anderen, du sollst nicht die Ehe brechen und hast dich selbst nicht gelehrt, nicht die Ehe zu brechen.
Du predigst anders, du sollst nicht stehlen und du selbst stehlst. Du predigst anderen, sollst nicht ungeduldig werden, sollst dich nicht ärgern und zornig werden und du wirst es.
Also, lieben Freunde, sehen wir, worum es geht. Es beginnt mit uns selbst. Und vor dem wir unsere Nachbarn und Mitmenschen etwas predigen, dass wir uns selbst etwas vorpredigen.
Am Anfang der Erweckung kam ein junger Student zu mir, studierte Theologie, aber alles ging schief.
Sein Mädchen in sein Leben gekommen.
Und dann hat die Lust überhand genommen. Und das machte alles zunichte. Und dann kam er zum Glauben. Und dann sagte mir, Erlo, ich will diese Mauer, die mich getrennt hat von Gott, die ich selbst gebaut habe, meine Sündenmauer abreißen. Da soll kein Stein sein zwischen Gott und mir. Tagtäglich kam in der Seelsorge, war mit sich selbst beschäftigt in der Zeit und sagt, erstmal reine Bahn in meinem Leben. Und vor dem die Woche um war, kamen Menschen schon durch ihn zum Glauben. Ohne dass er sie was vorpredigte, sie sahen die Neugestaltung. Sie sahen, wie Gott ihn umgestaltete und ihn neu schuf. Und dann kamen sie. Sie sagen, wir sehen, wie Gott in seinem Leben wirkt. Und das möchten wir auch. Wenn wir anderen was vorpredigen und haben uns selbst nicht was vorgepredigt, dann ist es besser, dass wir schweigen. Einige, als sie eine Begegnung hatten mit Jesus Christus und geheilt wurden, sagte der Herr, sag es keinem. Sag es keinem. Dadurch tust du nur mehr Schaden als Gutes. Also, ermahne dein Eigenherz. Predige dir selber, deine eigene Seele. Sei streng mit dir. Am strengsten mit dir selber, mehr als was du mit deinem Nächsten bist. Nun lehrst du andere, sagt Gott, und lehrst dich selber nicht. Redest vom Stehlen, Ehebrechen,
und man findet das in deinem eigenen Leben.
Im 1. Timotheusbrief finden wir das Gleiche.
Entschuldigen Sie, dass ich so viele Verse zitiere. Ich sage, wir wollen uns heute Nachmittag mal helfen.
1. Timotheus 4, Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Wir sagen natürlich, habe Acht auf die Lehre. Aber die Bibel beginnt, habe Acht auf dich selbst. Und dann die Lehre. Beharre in diesen Stücken. Denn wenn du solches tust, wirst du dich selbst selig machen und die dich hören. Sollte ein jeder zu Ohren nehmen, das sollte ein jeder auch zu Herzen nehmen. Habe Acht auf dich selbst. Nummer eins. Vergess einen Augenblick die anderen. Und konzentriere auf dich selbst. Wie sieht's aus? Ja, sagst du vielleicht, das ist ja gerade mein Problem, dass ich es nicht schaffe. Ich habe schon so oft versucht. Und es gelingt nicht. Dann hast du einen bösen Menschen vor Augen. Nun predige den etwas vor, bis er sich bekehrt. Predige dein Herz, rede ernst mit dir selbst. Zeig dir, wo du belanden wirst mit dem. Ich weiß von einem jungen Mann, der darunter litt, dass sein Herz so kalt war und so verstockt und so weltlich, der nahm sich selbst zum Friedhof und dann las an die Grabsteine, las die Namen, las den Tag der Geburt und dann sagte er sich selbst, auch du wirst einmal hier ins Grab gehen und wenn du stirbst und gehst ins Grab, wie wird es sein mit dir? Bis eines Tages sich er am Grab hinkniete und sagt, Herr, rette mich, greife ein in meinem Leben, dass ich nicht länger ein Gottlose, ein Weltmensch bin, sondern ein wahre, echte, ganze Christ. Dass ich selbst die strengste Predigt gehalten, hat sich selbst am Kragen gefasst, sagte, andere können heucheln, andere können schauspielen, aber du kommst da nicht mit durch. Du gehst jetzt hin und bereinigst dein Leben. Du gehst jetzt hin und bringst was Verkehrtes ans Licht. Und zwang sich, den schwersten Weg zu gehen. Da sagst du, das ist kein gutes Leben. Wir sollen ja alles tun aus Liebe. Aus Liebe. Auf dieser Reise sagte ich schon, da war ein Mann, der stand vor einem tiefen Abgrund. Noch einen Schritt und dann stürzte er ab. Dann rief ein Jude links, mach Umkehr. Du fällst in die tiefe Grube hinein, stürzt in die Grube. Und dann rief ein Grieche rechts, halt keinen Schritt weiter, du fällst in die Grube hinein. Da sagte er, ihr könnt mir nichts sagen. Ja, sagten sie, warum nicht? Weil du bist ein Jude, du bist ein Grieche und ich bin ein Christ. Und dann hört er eine Stimme vom Himmel. Du Mann, das gilt dir. Das gilt dir. Und wenn er sagt, nein, ich tue das nicht, weil ihr so sagt, gesetzlich will ich nicht sein. Ich will es aus Liebe tun und geht einen Schritt weiter. Ich will mich doch nicht bekehren, weil die Hölle so heiß ist und weil die so brennt. Welch ein Narr war Jesus Christus, dass er von der Glut geredet hat. Dass er vom Feuer geredet hat und vom Wurm, der nicht stirbt. Wenn das dich retten kann,
dann ist es gut. Dann ist es gut.
Und als Martin Luther seinen Freund sah am Boden liegen, vom Blitz erschlagen,
da sagte er so: Jetzt werde ich nicht mehr Rechtsanwalt, jetzt werde ich Priester.
Gott hat eingegriffen und hat sich selbst ermahnt, gelehrt, gesagt: Lehre bedenken, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. Und er wurde klug. Gott hat das gebraucht. Das war sozusagen ein Stepping Stone. Ein Schritt in die rechte Richtung.
Und so soll es auch bei uns sein, lieben Freunde. Wir sollen keine halbgebackene Christen sein.
Wir sollen keine halbe Christen sein, sondern ganze. Und das Seelenheil vieler Menschen hängt von uns ab. Darum habe Acht auf dich selbst, so dass, wenn du solches tust, wirst du dich selber retten, selig machen und die dich hören.
Geh mit dir selber ins Gericht, rede ernstlich mit dir selbst. Und wenn dein Herz dir was vortäuschen will und sagen will, nicht so, sondern so, dann sagt: Nein, mein Herz, du bist ein betrüglich Ding, nicht so, sondern so.
Meine Seele, meine Gefühle, meine Triebe, meine Lust, nicht so.
Das ist, was Gott sagt, und du beugst dich.
So du das tust, wirst du dich selber retten oder selig machen und die dich hören. Nun braucht es keine große Not zu sein für dich, wenn du auch allein bist unter gottlosen Menschen, oder dich in einem hoffnungslosen Zustand befindest. Die schwersten Zeiten unseres Lebens sind die gesegnetsten Zeiten unseres Lebens, weil dann werden wir ganz auf Gott geworfen. Dann lernen wir, es ernst zu nehmen. Das bringt uns zur Einsicht. Und lasst uns Gott gehorchen. Und wenn er uns lehrt und sagt, dies ist der Weg, dass wir nicht dagegen gehen, sondern gehorchen und sagen: Ja, Herr. Und wenn wir nicht nur Hörer, sondern Täter sind, sollten wir gesunde und starke Christen sein. Und dann sollten wir doch andere zu Jesus führen können. Das sollten wir doch. Nicht, weil wir etwas sind, aber weil es dem lieben Gott gelungen ist, uns zu erreichen und durch uns zu wirken. Und dann sollte das Evangelium laufen. Wir haben tausende Mitarbeiter nötig, in Afrika allein. Aber ich sage keinen Europäer: Verlass Europa, komm nach Afrika. Weil ich mir das bewusst bin, dass Europa ein großes Missionsfeld ist heute. Europa braucht Missionare. Der Westen, so wie der Osten, da sind die Menschen. Die warten darauf. Und wo bist du? Kann Gott sie erreichen durch dich? Und es beginnt da, wo du bist. Brauchst nicht weit gehen. Sage nicht: Ja, ich bin zu schwach,
dieses oder jenes. Lest die Psalmen, was die sagen. Lest Gottes Wort, was es sagt. Und dann ermahne dich. Und dann mache ernst. Und dann lehre dich selbst. Und lehre dein Herz und lehre deine Seele. Du kannst auch zu anderen Christen gehen und sagen, betet für mich.
Dein größter Feind ist dein eigenes Herz. Deine eigene Seele, beginne dort. Da muss es stimmen. Wenn es Gott gelungen ist, dann auch die dich hören.
Möge Gott schenken, dass wir dieses nie vergessen.
Harre auf den Herrn, meine Seele. Harre auf ihn. Warum bist du so niedergeschlagen, meine Seele? Was ist es?
Und rede mit dir selbst. Und wenn da etwas nicht stimmt oder wenn du etwas tust, was du nicht tun sollst, sei du der Erste und sagst, Erlo, mit diesem lasse ich dich nicht durch.
Auf keinen Fall. Ich streite nicht für den Teufel, ich streite für Gott. Auch nicht für dich, aber es geht um dein Seelenheil. Darum kann ich dich nicht durchlassen mit diesem.
Und nehme dich als ein Gebundene und führe dich selbst zum Kreuz. Mache reine Bahn mit Gott. Sag, Erlo, ich lasse dich nicht durch mit diesem.
Auf keinen Fall. Nein. Dieses kannst du nicht umgehen. Hier kannst du nicht von weglaufen. Fass dich selbst am Kragen.
Wenn du das nicht tust, kann der Teufel dich fassen und in die verkehrte Richtung treiben. Und dann schreit zu Gott, Gott sei mir gnädig.
Hilf mir. Schau mein Herz. Schau meine Seele. Sehe meine Gefühle. Hier sind die Versuchungen. Höre, was die Menschen sagen, was die Menschen schreiben.
Nun Herr, steh mir bei, dass ich auf rechtem Wege wandle. Dass wir Christen sind, die wandeln, wie sich's gebührt. Nicht, dass der Feind, dass es ihm gelingt, den Namen unseres Herrn und Gottes zu lästern wegen uns, sondern dass der Name des Herrn hochgepriesen wird. Lasst uns beten. Herr, sei uns gnädig. Hilf uns,
das zu tun, was du uns befohlen hast, in deinem Wort. Wir haben gehört und gesehen, wie Menschen sich gestärkt haben in ihrem Gott, den Feind überwunden. Leider, Herr, haben wir auch schon oft gesehen, dass der Mensch alles über den Haufen geworfen hat, sich von dir weggekehrt hat und dass der Mensch in die Irre gegangen ist und hat gesagt, ich gebe auf, es lohnt sich nicht, es ist hoffnungslos, ich kann es nicht schaffen. Und sich selbst zugrunde gemacht haben. Sich selbst in die Verdammnis geführt haben. Herr, schenke, dass wir auf rechtem Wege bleiben und auf ewigem Wege zu deiner Ehre. Erforsche du, Herr, unsere Herzen und Sinne. Sehe, ob wir auf bösem Wege sind, und leite uns auf ewigem Wege. Dass ein jeder in seiner Berufung dir treu bleibt und treu ist bis ans Ende. Dass er die Worte hört am letzten Tage, ei, du gute und fromme und getreue Knecht.
Amen.